nach der Osterpause. 3 Wochen kein Galaterbrief. Ist heute die letzte Predigt über den Galaterbrief. Und vielleicht passt diese Pause ganz gut, weil diese letzten 8 Verse aus dem Galaterbrief sind eigentlich eine Zusammenfassung des Galaterbriefs. Und vielleicht hilft der Abstand, diese Zusammenfassung noch besser zu verstehen, aufzunehmen und so, dass Gottes Wort noch besser in unseren Herzen Wurzeln schlägt. Ich möchte vorlesen Galater 6, die Verse 11 bis 18. Mal die erste im Text, hoffentlich könnt ihr in der Folie sehen. Seht ihr, mit was für großen Buchstaben ich euch den Brief jetzt eigenhändig zu Ende schreibe? Jene Leute, die versuchen, euch zur Beschneidung zu zwingen, tun das, um sich mit Hilfe dieser rein äußerlichen Sache Anerkennung zu verschaffen. Und eigentlich wollen sie damit nur der Verfolgung ausweichen, die mit der Botschaft vom Kreuz Christi verbunden ist. Es geht diesen Beschnittenen ja auch gar nicht darum, das Gesetz zu befolgen. In Wirklichkeit fordern sie euch nur deshalb zur Beschneidung auf, weil sie dann voll stolz darauf verweisen können, dass ihr euch dieser äußerlichen Zeremonie unterzogen habt. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt, durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Entscheidend ist nur eins, ein neues Geschöpf zu sein. Allen, die sich an diesen Grundsatz halten, schenke Gott seinen Frieden und sein Erbarmen. Sie sind das wahre Israel Gottes. In Zukunft soll mir niemand mehr mit diesen Dingen zur Last fallen, denn die Narben, die ich an meinem Körper trage, zeigen, dass ich im Dienst von Jesus stehe und an seinem Leiden teilhabe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch, liebe Geschwister. Amen. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten darum, dass du, so wie wir zuerst gesungen hast, dein Wort segnest und uns Jesus zeigst, sein Kreuz zeigst und uns auferbaust und stärkst durch dein Wort. In Vers 11 steht hier, die nächste Folie, Seht ihr, mit was für großen Buchstaben ich den Brief jetzt eigenhändig zu Ende schreibe. Diese letzten Verse hat Paulus selbst geschrieben. Den Rest des Briefes hat ein Schreiber geschrieben, das war damals so üblich. Aber diese letzten 8 Verse schreibt Paulus selbst eigenhändig mit großen Buchstaben. Und ich glaube, er erwähnt das hier, weil er sagen möchte, das ist mir besonders wichtig. Er möchte eine Betonung legen auf das, was er in diesen letzten Versen sagt, weil es eine Zusammenfassung ist. Weil es letztlich eine Zusammenfassung ist von dem, was im ganzen Brief beschrieben wird. Der ganze Brief lebt ja von einer Gegenüberstellung von Paulus' Dienst und dem Dienst dieser jüdischen Lehrer, die gesagt haben, Jesus ist super, aber es braucht noch dazu das Halten des Gesetzes, Beschneidung und so weiter und so fort. Und auch dieser letzte Teil handelt von so einer Gegenüberstellung. In den Versen 12 bis 13, die fangen an mit jene Leute. Und ab 14 bis 17 geht es um Paulus. Und Vers 18 ist dann der Abschluss und der Segenswunsch. Fangen wir an mit 12 bis 13. Jene Leute. Jüdische Lehrer, die gesagt haben, Jesus plus irgendwas, das ist das richtige Christentum. Und wenn ihr den Text anschaut, dann findet ihr ganz interessante Betonungen. Man sieht ganz deutlich, worum es diesen Menschen geht. Es geht ihnen um Anerkennung wegen äußerlichen Dingen. Es geht ihnen darum, dass sie stolz etwas vorzuweisen haben, Beschneidungen. Sie wollen stolz sein, 20 Leute haben sich wegen uns beschneiden lassen. Sie wollen das berichten können. Und es geht ihnen eigentlich nicht um Gesetz befolgen, weil das können sie selber nicht, sondern es geht um Stolz. Es geht um äußerliche Zeremonien. Und letztlich im Kern geht es um das, was in Vers 12b steht. Es geht darum, dass sie Verfolgung ausweichen wollen, die mit der Botschaft des Kreuzes von Jesus Christus verbunden ist. Und das ist schwierig zu verstehen, oder? Was heißt das eigentlich? Was ist das für eine Verfolgung? Das Evangelium sagt, dass der Kreuzestod Jesu deshalb notwendig war, weil wir nichts tun können, viel zu schwach sind, viel zu schlecht sind, um uns mit Gott wieder ins Reine zu bringen. Wir können unsere Schuld nicht bezahlen. Die Schuld, die damit verbunden ist, dass wir uns um Gott nicht scheren. Die Schuld, die damit verbunden ist, dass wir anderen Menschen Schaden zufügen. Wir sind zu schwach, zu schlecht, zu unfähig, um das in Ordnung zu bringen. Das muss Jesus tun. Und das regt Anstoß. Wir wollen ja gern. Wir haben da nichts vorzuweisen. Und es ist schwierig für uns, nichts tun zu können. Zu schlecht zu sein, zu schwach zu sein. Und das erregt Anstoß von verschiedenen Gruppen von Menschen. Ich möchte eine Gruppe nennen, die nenne ich einmal die liberalen Menschen. Ja? Den liberalen Menschen ist das zu exklusiv. Keine andere Religion der Welt bietet an, dass Gott selber unsere Schuld trägt. Letztlich sagt das Evangelium, es gibt keinen anderen Weg, mit Gott mit reinzukommen, als das Kreuz Jesu. Das ist vielen Menschen ein Anstoß. Das ist viel zu wenig tolerant. Das ist viel zu exklusiv. Aber es ist die Botschaft vom Kreuz. Es ist die einzigartige Botschaft vom Kreuz. Niemand anderer bietet das nicht. Da gibt es konservative Menschen. Sie werden damit nicht fertig, dass der sogenannte gute Mensch genauso das Kreuz braucht wie der sogenannte schlechte Mensch. Weil die Menschen sind ja unterschiedlich gut, das kann jeder feststellen, oder? Und alle brauchen das Kreuz. Für mich hat das eine ganz besondere Bedeutung, weil das war das, womit mein Vater am meisten zu kämpfen hatte. Er hat mir immer gesagt, ich habe doch ein gutes Leben geführt und es kann doch nicht sein, dass Jesus genauso für mich gestorben ist, wie für einen Verbrecher, der jemanden umgebracht hat. Das Kreuz erstellt Anstoß. Das Kreuz steht gegen alle Formen von Selbsterrettung, Selbsterlösung. Das Kreuz sagt, du kannst selbst nichts tun. Jesus muss es für dich tun. Es gibt nichts Eigenes vorzuweisen. Und es zeigt letztlich, wie schrecklich Sünde sein muss, dass Gott seinen Sohn dafür sterben hat lassen. Ihr seht, wie sehr die Thematik, um die es hier geht, die Thematik der Galater im ersten Jahrhundert nach Christus, relevant ist für heute, oder? Die Verfolgung mit der Botschaft vom Kreuz ist heute genau gleich wie damals. Wir stehen auch in der Gefahr, wie die Christen damals, an äußerlichen Dingen, an Stolz und Anerkennung, an Zeremonien unser Christentum aufzuhängen. Wir wollen auch auf etwas stolz sein und sind religiöse Zeremonien, die viele Zeit machen, viele Leute im Gottesdienst, viele Bekehrungen, nicht viele Beschneidungen, das haben wir nicht mehr, aber viele Bekehrungen. Eine tolle Predigt für einen Prediger, er möchte gut dastehen. Schöne Musik. Ein einfaches Leben. Ich bin stolz darauf, dass ich so bescheiden bin. Gebote halten, gute Taten. Die Liste ist lang. Wir stehen immer in Gefahr, auf das stolz zu sein. Und es geht am Kern des Evangeliums vorbei. Die Beispiele, die ich euch genannt habe, treffen alle bei mir manchmal zu. Ich möchte mir vom Grunde meines Wesens die Anerkennung verdienen. Die Anerkennung von Gott und die Anerkennung von Menschen. Und obwohl hoffentlich zumindest anerkennend Wertes da ist, funktioniert es nicht wirklich. Weil, wenn ich von dieser Anerkennung abhängig bin, was mache ich mit den dunklen, schwachen Seiten meines Lebens? Die muss ich verstecken. Was ist, wenn etwas nicht funktioniert? Es gibt Dinge in meinem Leben, die keine Anerkennung verdienen. Gedanken, Taten, dieses Mal. Und das Leben wird stressig. Und äußerlich kann man sich drüber schwindeln. Aber innen drinnen weiß man, ist man unruhig, hat man keinen Frieden. Das sind jene Leute, die es damals gegeben hat und die es heute gibt. Schauen wir in den zweiten Teil, wie Paulus das sieht, in Versen 14 bis 17, die nächste Folie bitte. Der Paulus ist anders. Und er stellt sich da als Beispiel dafür, was das Christsein im Kern ist. Er ist stolz aufs Kreuz. In einer anderen Übersetzung heißt es, er rühmt sich des Kreuzes. Er ist der Welt gestorben und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt, sagt er. Und das ist auch schwer zu verstehen, was das bedeutet, oder? Aber eigentlich nicht. Er braucht nichts Weltliches, um Erfüllung zu finden, so würde ich das nennen. Er braucht nicht einen bestimmten Partner, unbedingt ein Kind, irgendeinen Erfolg im Beruf, Schule oder sonst wo, Sport. Er braucht kein Haus, keine Wohnung, kein Auto oder so irgendetwas, um erfüllt zu sein. Er weiß, Gott sorgt für ihn. Und Gott gibt ihm alles, was er wirklich braucht. Partner, Kind, Erfolg, so wie es er denkt, nicht wie es er, wie der Paulus so selber denkt, sondern so wie es Gott denkt. Und so ist die Welt für ihn nicht wichtig, sondern allein das, was Gott ihm schenkt. Und er braucht auch keine Angst zu haben vor der Welt. Weil nichts in der Welt kann ihm etwas Essentielles nehmen, weil nichts kann uns aus Gottes Hand reißen. Das heißt, glaube ich, er ist der Welt gestorben und ich bin der Welt gestorben. Und die Welt ist für ihn gestorben. Aber dann steht da, er ist stolz aufs Kreuz. Er rühmt sich des Kreuzes. Was heißt denn das? Und ich möchte das einfach ganz einfach so erklären. Wie wertvoll müssen wir für Gott sein, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass er am Kreuz stirbt? Da liegt unser Wert. Dort liegt unsere Anerkennung, die wir brauchen. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Dort sind wir geliebt. Darauf können wir wirklich stolz sein, dass Gott uns liebt, nicht weil wir das verdient haben, sondern weil es uns wirklich wert gibt. Das Kreuz zeigt uns nämlich nicht nur, wie schrecklich Sünde sein muss, sondern auch, wie großartig Gottes Wertschätzung und Liebe für uns ist. Wie groß. Und all diese äußerlichen Zeiten, wie Beschneidung, Taufe und so weiter, die zählen sie nicht, sondern nur ein neues Geschöpf zu sein, sagt Paulus dann. Und was heißt das? Der Galaterbrief schreibt darüber, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat und dass dieser Geist in unserem Leben wirkt und ein ganz neues Leben, ein ganz neues Sein möglich wird. Ich möchte nur zwei Verse aus dem Galaterbrief, die in der nächsten Folie sind, erwähnen. Galater 5, 22. Zuerst Galater 5, 5b und 6. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt, denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Das sind super 1,5 Verse. Weil in diesen 1,5 Versen sind 3 ganz wesentliche Dinge, die der Geist Gottes in unserem Leben bewirkt, genannt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Der Geist Gottes bewirkt mit uns, wenn wir auf Jesus vertrauen, auf Gott vertrauen und nicht auf irgendetwas anderes. Der Geist Gottes bewirkt uns, dass wir in den finstersten Situationen des Lebens Hoffnung haben können. Weil wir einen Gott haben, der uns liebt und wertschätzt und alles in der Hand hat. Er regiert. Er ist mächtig. Für ihn ist alles möglich. Und ein Geist Gottes, der uns liebesfähig macht. Der uns ermöglicht, Gott und uns und einander zu lieben. Das ist die neue Kreatur, das ist das neue Geschöpf, das wir dann sind, oder? Ein Geschöpf, das glaubensvoll, hoffnungsvoll und liebevoll lebt. Und der berühmte Vers, der zweite, der da draußen steht, ist die Früchte des Geistes. Da steht das dann noch einmal, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind Kennzeichen von dem, das sind die Früchte von dem, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirken möchte. Das ist das, was diese neue Kreatur ausmacht. Und das ist genau das Gegenteil von Äußerlichkeiten. Es handelt sich bei all diesen Dingen um den inneren Menschen. Das alles fängt in unserem Herzen an. Das können wir nicht produzieren. Das schenkt Gott uns durch seinen Geist. Und dann steht da in Vers 16, gehen wir wieder zurück zur nächsten Folie, allen aber, die nach diesem Grundsatz leben, schenke Gott seinen Frieden und sein Erbarmen. Sie sind das wahre Israel Gottes. Sie sind Gottes Volk. Was ist dieser Grundsatz? Und ich glaube, ich kann es in 2 Dingen zusammenfassen. Christen leben von innen heraus. Die Essenz des Christenlebens spielt sich im Herzen ab und wirkt von dort heraus ins Leben. So wie ich zuerst gesagt habe, Glaube, Liebe, Hoffnung, Früchte des Geistes, die prägen unser Leben, die prägen unsere Taten, die prägen das, was wir denken, die prägen das, was wir tun. Und das Äußerliche ist sekundär, ist nicht so wichtig. Und die Bibel ist voll von Beispielen dafür. Das Gebet des Paulus im 3. Kapitel des Epheserbriefes sagt, er betet um die Kraft am inneren Menschen. Zu Thomas sagt er, wie er nicht glauben kann, selig sind die, die doch glauben, die nicht sehen. Sehen tun wir die Äußerlichkeiten. Aber auch umgekehrt, das Böse kommt auch aus dem Herzen hervor, sagt Jesus, oder? Wir werden verunreinigt nicht durch das, was wir essen, sondern durch unsere bösen Gedanken, die von innen herauskommen. Es ist essentiell für den Christen, dass es von innen nach außen geht. Und das zweite ist, Christen leben von Gottes Kraft und nicht von ihrer eigenen. Unsere Schuld bezahlt hat Jesus am Kreuz. Wir haben nichts, was unsere Schuld bezahlen kann. Die Kraft, die uns hilft, die Sünde in unserem Leben zu besiegen, haben wir nicht. Die gibt uns Gottes Geist in uns. Der Heilige Geist besiegt die alte Natur und bringt etwas Neues hervor. Nicht wir. Christen leben aus Gottes Kraft. Rechtfertigung und Heiligung sind primär Gottes Werk. Und die Menschen, die nach diesem Grundsatz leben, von innen nach außen und aus Gottes Kraft, denen schenkt Gott Frieden und Barmherzigkeit, weil sie sind das Volk Gottes. Frieden, kein Stress, weil Jesus hat es für uns getan. Barmherzigkeit, das ist das Gute, das wir bekommen, das wir nicht verdient haben, im Gegensatz zu Gnade, wo wir etwas nicht bekommen, was wir verdient hätten. Das ist super, oder? Das ist das Evangelium. Aber Achtung, schaut euch Vers 17 an. Es ist nicht der Garant für ein feines, angenehmes, schmerzfreies Leben. Was sagt Paulus, was das Kennzeichen dafür ist, dass er ein Diener Christi ist? Seine Narben. Weil sie zeigen, dass er teilhat an den Leiden Christi. Friede, Barmherzigkeit, Gnade bedeutet nicht, dass wir ein Leben haben, wo alles glatt geht und fein geht und wo wir einfach, ja, auf einer Gnadenwiesen oder auf einer schönen Ebene dahingehen können. Sondern das Kennzeichen eines Christen ist, dass er in Leiden bei Gott bleibt. Und dass diese Leiden, so wie Jesu Leiden am Kreuz, am schönsten Gottes Liebe und Größe und Herrlichkeit gezeigt hat, wir durch unsere Leiden etwas daran teilhaben. Es ist wieder etwas Innerliches, nicht die äußerliche Siege und Triumphe, die ein Christenleben kennzeichnen. Ich hoffe, ihr seht, warum ich glaube, dass das eine geniale Zusammenfassung des Galaterbriefes ist. Unser Wert, unsere Anerkennung kommen von Gott. Wir brauchen Wert, wir brauchen Anerkennung. Aber grundsätzlich kommen sie von Gott. Unsere Kraft am inneren Menschen gibt uns der Heilige Geist. Glaube, Liebe, Hoffnung, Früchte kommen von ihm. Und zum Schluss kommen möchte ich zwei Fragen an euch stellen. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, in welchen Bereichen eures Lebens ihr an Äußerlichkeiten hängt. Ich glaube, es geht euch ähnlich wie mir, dass es immer wieder Zeiten gibt, wo es euch um Anerkennung geht, wo ihr irgendeinen Erfolg braucht, um gut dazustehen, wo ihr etwas vorweisen wollt oder etwas irgendjemandem zeigen wollt. Denkt darüber nach, wo das gerade in eurem Leben ist. Wo wollt ihr Anerkennung von Menschen statt von Gott? Die erste Frage. Und die zweite Frage, wo schafft ihr etwas nicht in eurem Leben? Wo werdet ihr mit etwas in eurem Leben nicht fertig? Eine Schuld, die ihr nicht loswerdet. Eine Schwäche, eine Sünde, die ihr nicht überwinden könnt. Eine Leistung, die ihr nicht schafft. Wo könnt ihr nicht mehr glauben, lieben und hoffen? Oder anders ausgedrückt, wo sucht ihr die Lösung eurer Probleme in eurer Kraft statt in Gottes Kraft? Es wäre super, wenn ihr euch das aufschreiben würdet. Ich hätte eigentlich Zettel mitnehmen wollen und einen Bleistift, dass jeder sich das aufschreiben kann. Aber meine wunderbare Organisiertheit, meine Schwäche hat es nicht gemacht. Aber ich glaube, ihr könnt euch das merken. Und es wäre gut, wenn ihr eine Woche lang, jeden Tag, diese zwei Dinge Gott bringt im Gebet. Eine Minute, jeden Tag, sagen, wo suche ich Anerkennung von Menschen statt von dir? Wo versuche ich selbst was zu machen, statt deinen Geist wirken zu lassen. Und vielleicht hilft es euch einmal in dieser Woche mit jemandem darüber zu reden und zu beten. Jesus hat euch die größte Anerkennung gegeben, Wertschätzung gegeben, die man sich vorstellen kann. Er hat es bewiesen durch den Tod am Kreuz. Jesus hat euch den Heiligen Geist geschenkt, der alles in euch vollbringen kann. Denkt daran. Nehmt euch eine Minute Zeit und ich schließe dann mit dem Gebet. Unser Vater, danke dir so sehr dafür, dass du Jesus geschickt hast, dass er uns gezeigt hat, gelehrt hat, wie du bist, wer du bist, und dass er für uns gestorben ist, und dass der Tod ihn nicht halten konnte, und dass er auferstanden ist und lebt, und dass er dadurch der Beweis dafür ist, dass er die Sünde über gewinnen hat. Danke, dass uns das zeigt, wie wertvoll wir dir sind, wie sehr du uns liebst. Danke, dass dem nichts hinzuzufügen ist, dass alles getan ist in Bezug auf Schuld bezahlen. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir alles haben, um mit dir leben zu können, um an dich glauben zu können, um dich lieben zu können, um auf dich hoffen zu können. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, das jeden Tag zu leben. Von innen nach außen, aus deiner Kraft. Amen.